Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Wir sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Hallo Stefan.
Hallo Manu.
Ich bin Manuel Schmid, reformierter Theologe und Co-Leiter von RevLab. Ich lebe mit meiner Frau und unseren zwei Kindern im wunderschönen Basel Beat und ich liebe es, über theologische und philosophische Themen zu diskutieren. Am liebsten, wenn sie eine Bedeutung für unsere Zeit haben und am liebsten mit meinem Freund und Podcast-Partner Stefan Jüte.
Ja, Manu, das freut mich natürlich. Auch mich beschäftigen Fragen rund um Gesellschaft, Politik, Religion, Ethik und Glauben. Ich bin Theologe, Autor und jetzt gerade mit dir vor allem Podcaster. Ich arbeite für die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz. Wir sind in Bern, da lebe ich auch mit meiner Familie. Und Manu, lass uns gleich einsteigen. Willst du einsteigen mit einem Halleluja oder einem Stoßgebet?
Vielleicht mit einem Stoßgebet.
Okay, Manu, du kriegst ein Stoßgebet.
Ja, also mein Stoßgebet diese Woche, wir werden nochmal drauf zurückkommen. Ich war ja am Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover und ich, alle, die mich kennen, wissen, es gibt zwei Versionen meiner selbst, eine hungrige.
Mit Kaffee und eine ohne.
Eine mit Kaffee und eine ohne Kaffee und dann gibt es eine hungrige und eine gesättigte Version von mir. Und wer mich kennt, ist dann auch immer ganz darum bemüht zu sehen, dass meine Hungeräste und meine Unterzuckerungsphasen irgendwie überbrückt werden. Meine Frau und sämtliche Menschen in meinem Nahfeld kennen das schon.
Also
und
man kann sagen, Eat a Snickers ist eigentlich entstanden, weil jemand dich beobachtet hat.
Ja, genau. Und jetzt habe ich den absoluten Anfängerfehler begangen. Ich war am Kirchentag, am zweiten Tag unterwegs und habe gedacht, ja, da wird ja alles voll sein mit Möglichkeiten, sich zu verpflegen, was auch der Fall war, nur ist das Ganze ein derartiger Zirkus mit so vielen Leuten, Tausende von Menschen und gefühlt Tausende, die an diesen Foodständen anstehen und so bin ich einen ganzen Tag lang eigentlich nicht wirklich zum Essen gekommen. Und oh, das war wirklich mein Stoßgebet. Ich habe gedacht, jetzt Herr, lass mich irgendwann etwas zwischen die Kiemen schieben und ich, egal wo ich hinging, überall war entweder eine Riesenschlange und ich hatte die Zeit nicht da anzustehen oder dann abends war eine ganze Allee voll mit Foodständen und die haben alle gesagt, ja, sie hätten aus Gründen der Policy der Messe dürften sie nach 18 Uhr kein Essen mehr ausgeben. Jedenfalls, da war ich an der Abend.
Ach, nach 18 Uhr kein Essen.
Ja, es ist echt verrückt. Es war echt verrückt, weil der Tag ging ja bis weit in den Abend hinein. Da hatte ich eine Abendveranstaltung, bin um 10 rausgekommen und eingeladen worden an eine Party, da waren auch die Hostel-Jungs und andere waren da. Da bin ich da hingefahren, 3/4 Stunden mit ÖV, komme da an, Dönerstände und alles und denke, so jetzt wird aber jetzt etwas gegessen und ich komme da hin und der klappt quasi gerade den Grill zu und sagt, also quasi das Fleisch war noch zwischen seinen Zähnen und er sagt, nee, wir haben zu. Und da habe ich mich einen kompletten Tag nur von irgendwie Nüsschen, Popcorn und dann Bier ernährt und ich war wirklich grantig. Also ich habe einen kleinen Wutanfall gehabt vor Tobi Fikes und anderen illustren Persönlichkeiten. Aber du kennst mich in
den
Zustand.
Ja, ich kenne dich in dem Zustand. Also entweder wirst du ganz müde und ziehst dich zurück oder man sollte dafür sorgen, dass du dich zurückziehst oder was isst.
Ja, ich war echt aggressiv und muss sagen, das Stoßgebet ist auch leider unerhört geblieben. Ja, gut.
Also deswegen einfach vielleicht ein großer Seufzer. Ich habe diese Woche kein wirkliches Stoßgebet. Nicht, weil gar nichts passiert ist, aber manchmal passieren im näheren Umfeld Dinge, die furchtbar sind. und die dann alles relativieren, worüber man sich sonst aufregen kann. Also ja, ich hatte auch einen platten Reifen diese Woche und ich hatte einen Computerabsturz und so, aber wenn das Leben dir wirklich in die Fresse haut und hat jetzt mich gar nicht direkt getroffen, also keine Sorge, aber dann siehst du mal wieder, wie irrelevant und klein alle diese Sorgen sind und wie schwer es wirklich sein kann. Das ist jetzt halt wirklich nicht etwas, worüber ich hier im Podcast einfach sprechen kann. Aber es ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Aber nicht nur so, dass es traurig und schwer ist, sondern auch so, dass es mich nochmal wie Demut gelehrt hat. Also wenn du siehst, wie vergänglich und wie fragil das Leben ist, und dann gewinnt alles andere nochmal eine andere Relation. Deswegen, ich würde gerne weitermachen mit dem Halleluja, wenn es dir recht ist. Ja, Manu, ich habe ja eigentlich das Halleluja schon angekündigt gehabt letzte Woche. Ich habe dir ja gesagt, mein FC Basel wird das große, wichtige Spitzenspiel gegen Servette zu Hause austragen. Ich habe Tickets besorgt, ich war da mit meinem Kid und wir haben uns das Spiel angeschaut. Und jetzt war es nicht nur so, dass wir völlig überlegen 5-1 gewonnen haben. Es war eine Riesenshow, es war eine mega Stimmung im Stadion. Es war wirklich großartig, sondern Ayeti, ein wunderbarer Stürmer, ein ganz toller Fußballer, hat nach über 180 Tagen zum ersten Mal wieder getroffen und nicht nur einmal, sondern gleich doppelt. Das war wirklich eine Art fußballerisch kleine Erlösung, die sich da abgespielt hat. Also Halleluja.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, mein Halleluja, ich würde sagen, ich habe ein doppeltes. Ich habe ja schon öfters auch in sozialen Medien und ich glaube auch in unserem Podcast schon abgelästert über die Deutsche Bahn. Da kann man ja wirklich Odysseen erleben. Da ist quasi das griechisch-tragische Vorbild nichts dagegen. Aber ich muss sagen, Hinfahrt und Rückfahrt, Hannover zurück, pünktlich auf die Minute. Wir sind sogar auf der Rückfahrt. Ich musste Samstagnachmittag schon zurück, weil unsere Tochter hat am Sonntag Geburtstag gehabt. Das sollte ich nicht verpassen. Ich bin 6 Stunden unterwegs gewesen und wir sind eine Minute früher angekommen in Basel, so dass ich am gegenüberliegenden Gleis den schnellsten Zug nach Liestal erwischt habe, da wo wir wohnen, und habe gar nicht damit gerechnet, weil die quasi gleichzeitig wäre der Zug angekommen und der andere abgefahren und ich konnte gerade noch rüber. Also das hat mich jetzt wirklich sehr positiv überrascht. Und abgesehen davon sind die Zugführer in der Deutschen Bahn einfach nochmal sehr viel besser drauf als in der Schweiz, was die für Durchsagen machen.
Und vor allem, wenn die meistens sind, oder?
Ja. Also genau. So wirklich so, da kommen so die Sprüche, ja, wie immer verfrüht, eine Minute zu früh treffen wir in Basel ein. So, das ist echt. Aber ich habe noch ein anderes, Halleluja. Am Kirchentag in Hannover, da kommt ja alles Mögliche zusammen. Und da gibt es natürlich auch Gegenwind. Es gibt natürlich interne Kritik und Spannungen und alles, werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber es gibt auch richtig so Gegendemonstrationen. Die Giordano Bruno Stiftung hat einen Stand gemacht und eine religionsfreie Zone dort ausgerufen. Die haben einen nackten Luther abgebildet. Und auf den latenten oder expliziten Antisemitismus in der Geschichte der Kirche hingewiesen und so weiter. Und dann gab es, als ich quasi am Bahnhof schon bereit war zur Rückreise, gab es eine Demonstration, eine Kundgebung der Satanisten. Und die haben sich da in Stellung gebracht.
Also wer war das? Temple of Satan?
Das war ein Satanic Temple, ja genau. Genau. Und die haben die haben so eine Statue, so ein goldenes Kalb quasi haben, die hochgehalten auf so einer improvisierten Bundeslade und dann mit ihren montierten Hörnern. Es war eine angsteinflößende Truppe, aber ich habe mich ja mit Satanismus befasst, nämlich als wir die Doppelfolge zu dem Thema
zuerst widerspenstig, dann total fasziniert.
Ja, genau. Und da haben wir das ja wirklich auch aufgerollt und auch gezeigt, was die berechtigten Anliegen dahinter sind und wie wenig vor allem dieser atheistische Zweig des Satanismus, und da gehört der Satanic Temple dazu, wie wenig die eigentlich mit Okkultismus und Satanismus im landläufigen Sinne zu tun haben. Jedenfalls jedenfalls habe ich mich dann frei gefühlt, dahin zu gehen, habe die angesprochen und so gequatscht mit denen, habe sogar noch Selfies gemacht und so. Und der eine sagt, ich kenne deine Stimme. Ich habe einen Podcast gehört über Satanismus und den fand ich richtig gut und so. Und das hat mich einfach schon irgendwie hart gefreut. So in Hannover wage ich mich in die Höhle des Löwen und das sind auch ausnehmend freundliche Menschen gewesen und der eine kennt sogar unseren Podcast.
Das ist wirklich wunderbar und schön, habt ihr euch da getroffen. Ist das der Typ auf dem Foto, den man auf dem Facebook-Profil sieht? Genau. Also man sieht ihn ja kaum, weil er wirklich diese Maske mit den Hörnern trägt. Ist das der?
Ja, es ist der andere. Es gibt so noch einen kräftigen Typen, der nicht maskiert ist und der hat gesagt, er hätte den Podcast erkannt und so. Aber die waren alle ganz, also so, ja.
Also falls jemand von euch jetzt spontan wieder reinhört, ganz herzliche Grüße gehen raus.
Ja.
Ja, hey Manu, du hast es jetzt schon so oft angesprochen. Wir müssen jetzt unbedingt zum Thema der Woche kommen, das du gesetzt hast.
Das Thema der Woche.
Jo, erzähl mal, was hast du uns mitgebracht, Manu?
Ja,
was könnte es nur sein?
Unter dem Eindruck der letzten Woche würde ich sehr gerne über den Deutschen Evangelischen Kirchentag sprechen und vielleicht ein bisschen in einem weiteren Sinne auch über dessen Wahrnehmungen, über Spannungen, die sich da auch gezeigt haben und über das Mindset, mit dem Christinnen und Christen heutzutage unterwegs sind.
Ja, also dieser zweite Teil interessiert mich besonders, aber lass uns vielleicht zunächst mal ganz generell einsteigen. Deutscher Evangelischer Kirchentag, kurz vorm Deckt. Worum geht es? Woher kommt der? Was will der? Was sind so Größenordnung und Hausnummer?
Ja, also der Kirchentag hat eine lange Geschichte und eine sehr bewegte Geschichte in Deutschland. Der wurde eigentlich 1949 in Hannover gegründet, könnte man sagen. Und zwar auf dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus war das Bedürfnis da, sich zusammen auch als Laienbewegung. Der Kirchentag ist nicht ein offizielles Organ der Deutschen Evangelischen Kirche oder so, sondern die haben einen eigenen Verein dann gegründet und da sind auch im Präsidium. Es sind einzelne TheologInnen vertreten, aber sonst eigentlich Laien, die diesem Verein vorstehen. Und das Anliegen war eigentlich, kirchlich engagierte Christinnen und Christen zu sammeln und sich auch mit gesellschaftlichen Themen wach auseinanderzusetzen, auch auf den Hintergrund der Tatsache, wie sehr auch die deutschen Christen, die Kirchen in Zeiten des Nationalsozialismus auch versagt haben.
Also ja, oder man könnte sagen, so die erste Phase vielleicht war so das Wundenlecken. Also was ist eigentlich passiert, dass so viele von uns nicht fröhlich genug bekannt haben, nicht stark genug geglaubt haben etc.
Ja.
Und dann kommt ja so eine zweite Phase, schon ziemlich früh, die sich dann gesellschaftsrelevanten Themen auch widmet, die aufnimmt. Natürlich unbedingt der Dialog zwischen Juden und Christen, dann die ganze Friedensbewegung, die Friedenspolitik, die diskutiert wird, ökologische und soziale Themen, die aufkommen, so als zweiter Push. Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, also man kann vielleicht sagen, also eben einer der Gründerväter war Teilmitglied der Bekennenden Kirche. Da ist das noch sehr deutlich, so dieser Hintergrund auch der nationalsozialistische und dann, also der antinationalsozialistische Hintergrund. Und dann, wie du sagst, kommt es, ich würde sagen, so in den 70er Jahren zu einer stärkeren Linkspolitisierung des Kirchentages. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, weil vorher, könnte man vielleicht sagen, war so das Stammpublikum des Kirchentages schon so CDU-Wählerschaft. So.
Also konservative Mitte.
Ja, genau so. Natürlich evangelisch, CDU ist ja auch sehr stark katholisch geprägt gewesen, aber natürlich nicht nur. Und die Evangelischen, die haben sich da am Kirchentag auch wesentlich versammelt, aber politisch ist es dann immer stärker auch um Anliegen eben der Friedensförderung, auch Pazifismus, auch dann auch Anti-Atomkraft, Anti-Aufrüstung und so weiter und Gerechtigkeit, Gleichberechtigung. So diese Themen sind immer stärker geworden, bis dann in den 80er Jahren, da ist der Kirchentag richtig groß geworden. Also vorher kann man sagen, so 70er Jahre, da sind dann irgendwie 10, 15, 20.000 Leute zusammengekommen. In den 80er Jahren immer über 100.000 Leute. Ich glaube bis über 200.000 zeitweise. Und schon ein deutlicher linkspolitischer Überhang, aber jetzt nicht exklusiv. Es war eigentlich immer ein sehr buntes Fest, das auch ein Stück weit für diese, für viele evangelische Christen so ein bisschen identitätsstiftend auch war. So, da kommt man zusammen, man merkt, ach, wir sind ja ganz viele, in unserer Kirche sind wir vielleicht nur noch 15 im Gottesdienst, aber da sind dann plötzlich 100.000, die singen, die kennen alle dieselben Lieder, die beten das Vaterunser, die bekennen den Glauben und so. Und das ist eine, ich glaube schon auch ein wichtiges identitätsförderndes und stiftendes Element. Ja, und es hat sich politisch ein bisschen diversifiziert. Also jetzt, als ich da war auch, da gab's natürlich so SPD-Vertreter, die da zu Wort gekommen sind. Und es gab auch richtig, das wusste ich nicht, aber es gab quasi richtig parteipolitische Versammlungen. Also es gab einen SPD-Abend, es gab aber auch einen CDU-Abend. Es sind die Grünen waren auch da. Es war
alles vertreten, außer AfD.
Alles außer AfD war eigentlich da und hat sich auch offensiv gezeigt und so. Unser Jay von Hostatalk hat mit Ricarda Lang ein Selfie gepostet und so. Also und das ist auch verrückt, Stefan. Also ich kenne das aus der Schweiz, da sind die Verhältnisse anders. Ich kenne das so nicht. Also ein explizit evangelischer Kirchentag mit Kirchenliedern, Gebeten, Bekenntnissen und so weiter. Und da laufen quasi, denkt das Who is Who der deutschen Politik von Angela Merkel bis Friedrich Merz, bis Olaf Scholz,
Julia Klöckner,
die laufen nicht nur rum, sondern die halten Bibelandachten. Also das ist schon krass. Also ich wusste das, aber das mal so live zu sehen und mitzuerleben, ist schon verrückt.
Also eigentlich so ein richtiges Fest des Protestantismus, wo gemeinsam noch Bibel ausgelebt wird, oder? Könnte man sagen.
Ja.
Und das stand ja jetzt dieses Jahr unter dem Motto mutig, stark, beherzt. Manu, nimm uns mal so ein bisschen auf deinen persönlichen Trip mit, den du da hattest. Was ist dir hängen geblieben? Was waren so wichtige Stationen, die du mitgekriegt hast, live vor Ort?
Ja, also ich habe drei Dinge notiert. Und zwar aus dem Eröffnungsgottesdienst. Da war ich selbstverständlich am Opernplatz, weil da nämlich unsere Evelyn Baumberger, Co-Leiterin von Reflet, die Eröffnungspredigt halten durfte. Und das ist schon, also ich wusste, dass das eine große Sache ist, aber ich war dann doch noch mal beeindruckt.
Also war aber auch groß für ISDF-Verhältnisse.
Ja, also absolut. Das sind, also ich denke, so gegen 15.000 Leute an diesem Opernplatz zusammengekommen. Die Evelyn hat Eröffnungspredigt gehalten. Ganz toll hat sie das gemacht, finde ich. Und ich habe mir einen Gedanken notiert. Sie hat über mutig Leben in der Liebe Gottes gesprochen und hat ein starkes Bild gebracht in Anlehnung an die Daniels-Geschichte, dass Gott uns als derjenige begegnet, der uns in seiner Liebe umschließt, und dass, wenn man sagt, wir sollen, das war ja dann das Zitat, an das auch das Kirchentagsmotto angelehnt war, tut alles in Liebe. Und sie hat das dann betont, in Liebe als ein, nicht einfach mit Liebe, auch nicht einfach als ein moralischer Imperativ, du musst alles liebevoll tun, sondern in Liebe, in diesem Raum der Liebe, der durch die Zuwendung Gottes, durch die Umarmung Gottes eröffnet wird. Und das fand ich stark, und das hat sich dann für mich ein bisschen komplementiert mit der Abschlusspredigt von Hanna Reichel. Da muss ich allerdings sagen, da war ich schon wieder zu Hause und habe das dann auf dem Livestream miterlebt. Und sie hat das auch ganz stark gemacht, dass es massive Unterschiede gibt zwischen den Menschen, auch zwischen den KirchentagsbesucherInnen, und dass Gottes Liebe mir und meinem Gegenüber gilt. Und sie hat dann, ich fand das einen starken Gedanken, sie hat gesagt, Gottes Liebe steht zwischen uns. Und dieses zwischen uns, das
verbindet. Also zwischen uns Menschen.
Ja, genau, ja. Zwischen uns. Gott liebt mich und er liebt den anderen mit derselben Liebe. Die Liebe steht quasi zwischen uns, sie verbindet uns. Und dann hat sie, das fand ich ungewöhnlich und auch erfrischend. Sie verbindet uns, sie ist aber auch ein Raum zwischen uns, der mir quasi Luft gibt zum Atmen. Es ist quasi, ich trete dem anderen nicht einfach unmittelbar gegenüber, sondern vermittelt durch diese Liebe Gottes. Und sie hat das dann ausgedeutscht, dass das auch quasi schützt vor dem übergriffigen Zugriff auf andere Menschen. Die Liebe Gottes steht so zwischen uns. Das fand ich stark. Also
nur weil du gerade Hanna Reichelt erwähnt, ja. Ganz kleinen Werbespot, Elio Scheie, unser Teammitglied hier bei Theologie und Ethik in der EKS, der hat so einen Book Club organisiert, wo man zunächst dieses Buch Aftermath von Hanna liest und dann gibt es eine Schlusssitzung mit Besprechung mit der Autorin, also wo Hanna dann dabei sein wird. Jetzt dafür müssen wir nicht alle nach Princeton fliegen und Hanna muss nicht zu uns kommen, sondern wir machen das alles digital und wer Lust hat, sich anzumelden, findet dazu alle Infos unter www.eks-eers.ch. Ist kostenlos und schön, wenn ihr da dabei sein könnt.
Ja, danke für den Werbespot. Wir können das, denke ich, in den Shownotes auch nochmal verlinken. Und ich überlege mir, da mit dabei zu sein, wenn ich es einrichten kann, weil das Buch von Hanna Reichelt wirklich, es ist sehr anspruchsvoll. Es ist, ich glaube, auch gibt's nur auf Englisch, aber.
Ja, also auch der Book Club ist dann auf Englisch.
Ja, okay, also gut zu wissen. Also es ist anspruchsvoll, aber es ist unglaublich klug. Ja. Genau, also das nehme ich damit. Und dann ein letztes noch. Ich war ja beteiligt, unter anderem, ich war in einer Popcorn Culture Podcast-Aufnahme über The Life of Brian. Ist übrigens ganz toll geworden, da könnt ihr euch drauf freuen. Kommt irgendwie in so 10 Tagen online, denke ich. Und ich war an einer Fuck-Up-Night. Es war ja witzig, die Evelyn wurde eingeladen, um die Eröffnungspredigt zu halten.
Ja, weil
die wollen Fuck-Up-Night. Bei mir haben sie gedacht, ja, der kann bestimmt gut von seinem.
Also wir suchen eine erfolgreiche Person aus der Schweiz und jemand, der eher Mühe hat.
Genau, einer, der erzählen kann, was er alles schon in den Sand gesetzt hat. Das war aber eine ganz erstaunlich erfrischende Veranstaltung, auch sehr groß. Also ich habe gedacht, das gibt so einen Stuhlkreis da und da ist das eine riesen Halle mit 1000 Leuten oder so.
Wow.
Und da war Katharina Haubold war mit dabei, eine Referentin für Fresh X. Dann Tim Lahr, der Pfarrer der Queeren Kirche in Köln. Helene Braun, die jüngste Studentin für Rabbinat am Abraham Geiger Kolleg. Ja. Also das war echt eine faszinierende Truppe und ein sehr, sehr ehrlicher, verletzlicher, schöner Abend. Also ich habe das in allerbester Erinnerung, auch wenn ich um zum Stoßgebet zurückzukommen, komplett hungrig auf diesem Sofa saß.
Da warst du hungrig. Ja, oh ja. Shit, okay. Über Misserfolg sprechen und dann Hunger haben. Du, nur noch etwas. Ich habe auch ein Foto gesehen, wo du meinen großen Helden getroffen hast. Johann Hinrich Clausen.
Ja.
Den hast du auch getroffen am Kirchentag.
Genau. Und das war auch witzig, weil wir ja schon seit 5 Jahren den Podcast von Johann bei uns im Programm haben und der da wirklich pünktlich
draußen
mit Clausen zweiwöchentlich ein tolles Interview mit spannenden Leuten bringt. Und ich habe ihn noch nie live getroffen, in Farbe, noch nie in Person getroffen. Und wir haben auf einer Bank in einem Park draußen, ich habe gesagt, das war mein ganz persönliches Draußen mit Clausen.
Okay,
und Johann hat mich dann noch rumgeführt in Hannover, wo er mal gewohnt hat und mir alles Mögliche gezeigt und so. Das war ganz hübsch. Und er hat sich damit könnten wir natürlich auch auf gewisse, wie soll man sagen, ästhetische Beobachtungen dann zu sprechen kommen. Er hat sich dem Schalzwang erfolgreich widersetzt. Weil ich habe ihn, das ist so Usus, am Kirchentag gibt es immer einen Schal, der wird allen
schon Teilnehmer. Dafür liebe ich.
Genau. Und dann habe ich ihm gesagt, ich wollte dir übrigens, Stefan, unbedingt einen Schal mitbringen und ein Selfie machen. Leider habe ich das jetzt verpasst. Ich habe selber keinen Schal erstanden, aber eigentlich die allermeisten Teilnehmer kaufen sich so einen Schal und tragen den dann stolz während des ganzen Kirchentags um den Hals. Und der Johann hat einfach gesagt, nee, er hätte das gelernt von einem Kollegen, der bei solchen Dingen dann sagt, nee, sowas mache ich grundsätzlich nicht. Das würde ihm enorm helfen, weil er sich dann auch die ganzen inneren und äußeren Auseinandersetzungen theologisch sparen kann. Genau, ich mache das einfach grundsätzlich nicht.
Aber ich fand es dann schon auch flashig, so in Nachrichtensendungen dann zum Beispiel die Klimaaktivistin Luisa Neubauer mit diesem Schal zu sehen. Ja. Und zu denken, boah, ah, die ist jetzt auch da. Die teilt ja dann auch persönlich Dinge auf ihrem Insta-Account, wo ich wirklich denke, boah, das klingt wirklich so, als hätte sie da Spaß und als wäre das eine wirklich gelungene Sache. Du warst nicht der einzige Schweizer, das RefLab war nicht die einzige Schweizer Vertretung,
nein,
die da war. Ich glaube, es waren insgesamt so gegen 200 Schweizerinnen und Schweizer dort, stimmt das?
Also wahrscheinlich noch deutlich mehr, aber es gab ja einen Apero, der von der EKS organisiert wurde. Die Rita Famos, EKS-Präsidentin, hat da auch einen ganz famosen, spontanen...
Dieses Wortspiel ist verboten in diesem Haus.
Ja, gut. das kann ich mir denken. Genau. Kurzen so ein Input oder Motivationsrede gehalten und das war ganz schön. Also wirklich, das war übrigens dann auch am nächsten Tag, da hat's auch richtig was zu essen gegeben. Also da bin ich dann mal satt geworden.
Schön. Dafür sind wir ja bekannt bei allen Arten von Empfängen und Receptions, oder? Also auch wenn du an die AAR und SBL denkst, dann ist das eigentlich, war das ja früher legendär. Dort, wo die Schweizer sind, gibt es Essen und Trinken in Hülle und Fülle.
Ja,
wunderbar. Du, Manu, aber worüber ich jetzt auch mit dir sprechen will, ist, dein Facebook ist ja mal wieder explodiert. Und ich denke dann immer, ja, jetzt habe ich aber schon so viele Freunde von Manu getroffen, ich müsste doch jetzt so langsam, aber sicher alle kennen. Und dann merke ich immer, nein, auf deinem Facebook leben Menschen, die ich gar nicht kenne. Hintergrund, um das ganz einfach zusammenzufassen, du hast dich kritisch geäußert gegenüber dieser Pauschalverurteilung des Deutschen Evangelischen Kirchentags durch Influencer aus dem, ich sage das jetzt mal so ganz pauschal, rechtsevangelikalen Spektrum. Du hast da auch Liebe zur Bibel zum Beispiel konkret aufgenommen und hast gesagt, hey Leute, so ist das Ganze doch gar nicht. Und dann hattest du, ich glaube, knapp 140 Kommentare
unter
diesem Beitrag. Und es waren gar nicht alle zustimmend und dankbar. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, der Evangelische Kirchentag, Doppelpunkt, 95 mal Vielfalt, 48 mal Klima, 38 mal Rassismus, 37 mal Queer, 25 mal Gender, 11 mal Trans, 11 mal Rechtsextremismus, Linksextremismus und Christenverfolgung, 0 mal und Jesus verließ den Tempel und weinte. War es so schlimm?
Ja, das ist noch nicht mal die schlimmste Reaktion. Also ich habe wirklich, also manche haben geschrieben, die Kirche Satans trifft sich.
Ja, das stimmt ja, du hast die ja getroffen.
Ja, genau. Nur hätten die sich mit dem Kirchentag nicht identifizieren wollen. Ja, Kirchentag oder der Tag, wo sich die Kirche den Philosophien der Welt hingibt, hat jemand anderes geschrieben.
Naja, das finde ich jetzt nicht mal eine Kritik.
Das ist aber kritisch gemeint. Oh. Und jemand hat geschrieben, Veranstaltung einer lauen, abtrünnigen Endzeitkirche, welche zum Abfall zählt, der laut Prophetie der Bibel vor der Entrückung der wahren Gemeinde kommt und mit dem Antichristen zusammenarbeiten. Da haben wir es. Also ja, ich sag mal so, der gute und liebe, wunderbare Thomas Dummermuth, den wir ja auch beide kennen.
Ganz herzliche Grüße.
Grüße gehen raus. Er hat dann drunter als Fazit gezogen, etwas kann man mit Sicherheit sagen, Manuels Follower-Bubble ist zumindest nicht ganz dicht. Und das stimmt, nicht ganz dicht im Sinne von, ich merke bei solchen Posts immer wieder, dass ich in mehreren Bubbles, in mehreren so Echokammern gleichzeitig drin bin und da stößt dann einiges aufeinander und es gibt offenbar auch wirklich unter evangelikalen Christinnen und Christen gibt es ein unfassbar ausgeprägtes, ich wusste das so nicht richtig oder nicht mehr, war mir nicht mehr bewusst, aber ein unfassbar ausgeprägtes Ressentiment gegen den Kirchentag und das ist ja alles nichts Neues. Ich habe das vor 20, 25 Jahren in der IDEA, im quasi Nachrichten- oder Informationsdienst der Evangelischen Allianz Deutschlands, da wurde schon Häme ausgegossen über den Kirchentag, über diesen ganzen schamanischen Schwitz Ritualen und das Vulva-Malen und die, was auch immer.
Ja, da. Deine Freundin Birgit Mattausch hat dazu ja einen wunderbaren kleinen Facebook-Post geschrieben, wo sie gesagt hat, ah ja, jetzt kommt das wieder. Genau. Alle reden sich wieder auf, kennen wir doch schon.
Ja. Und so quasi gefragt, ob das einfach Copy-Paste läuft oder ob da eben jemand noch etwas dazu schreibt oder ob man da einfach übernimmt, was man seit Jahren sagt. Ja, es ist, Stefan, es ist, it's wrong on so many levels. Es ist wirklich absurd. Einerseits ist es absurd, dass man in einer Veranstaltung, die sich über 4 oder 5 Tage erstreckt, mit 150.000 BesucherInnen und buchstäblich 1.500 verschiedenen Einzelveranstaltungen, dass man sich da ein paar herausgreift, die der eigenen Ideologie am stärksten zu widersprechen scheinen. Man ist ja selber nicht da, man weiß ja dann nicht, was unter Kirche, unter dem Regenbogen, was genau gesagt wird, aber man kann sich das schon denken.
Vielleicht ging es um die Arche Noah-Geschichte.
Ja, genau. Also, nee, dann wird quasi vorausgesetzt, da wird jetzt irgendwie so ein linksradikales Wokismus-Programm gefahren. Man nimmt dann diese Einzelveranstaltungen als symptomatisch für das Ganze und knickt das alles komplett in die Tonne. Und interessanterweise spielen ja da die konservativen Medien spielen da mit, auch seit Jahren schon. Man konnte jetzt, also die letzten Tage konnte man in der Welt, in der Bildzeitung, in der NZZ gibt Beiträge.
Mehrere.
Ja, auf news.de, das ist ja dieses rechtspopulistische Online-Medium des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, der bei Bild und Welt, glaube ich, rausgefallen ist, weil er zu rechts war. Das muss man auch erstmal schaffen. Mhm. Und da wird dann dieser Kirchentag getrashed, weil es ist ja witzig, dass diese konservativen rechtspopulistischen Medien das Anliegen so auf dem Herzen tragen, dass die Kirche das Evangelium nicht mehr verkündigt, sondern nur noch linkspolitische Propaganda macht. So, das ist die, und das wird 1:1 kopiert von Jasmin Neubauer, Jana Highholder, Ketzer der Neuzeit und wen es da alles noch gibt an diesem rechten Rand des Spektrums. Und die blasen dann alle ins selbe Horn. Und das ist eigentlich, es ist eben auf vielen Ebenen. Es ist unaufrichtig, die Leute sind ja gar nicht da, die wissen ja gar nicht, was da wirklich geht. Man hängt sich an einzelnen Dingen auf und es ist auch eine, ich würde schon fast sagen, eine bösartige Verunglimpfung.
Es ist mega interessant, dass du sagst, ich habe letzte Woche, als du ja nicht da warst, gerade in einem anderen Podcast bei Drahtzieher, und da haben wir auch über das Thema gesprochen. Ich habe gesagt, also das Beste, was ich unterstellen kann, ist einfach, dass die jung und dumm sind, weil sonst müsste ich sagen, sie sind böse.
Ja.
Und bei der NZZ finde ich das echt schwierig, weil wenn ich mir dann so einen Artikel durchschaue, also jetzt zum Beispiel der mit dem Titel «Kommen Sie auf die ökologische Seite der Geschichte», sagt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer beim evangelischen Kirchentag «Die Menge jubelt». Also ich meine schon nur diese Titelsetzung, oder? Dafür wäre man sogar im Reflab verprügelt worden, oder? Aber okay. Nimmt man das mal, dann ist das Ganze lebt die ganze Zeit von diesen suffisanten Unterstellungen. Okay. Und trotzdem muss ja dann derselbe Artikel auch zugeben, dass Julia Klöckner da ja auch auftritt und ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer hat, die das auch feiern und die das auch toll finden. Und damit nachher ja nicht der Eindruck einer produktiven Vielfalt, eines Dialoges, eines Diskurses entstehen kann, gräbt man irgendwie einen pensionierten Pfarrer aus, der sagt, früher ist aber mehr Kontroverse gewesen, sagt ein pensionierter Pastor, oder? Und dann denkst du so, ja, aber Leute, ist das wirklich das, was ihr hier jetzt unter gutem Journalismus und unter, also ich meine, weißt du, man kann ja eine bürgerliche, eine konservative Agenda haben. Ich finde zum Beispiel jetzt das, was Julia Klöckner gesagt hat, fand ich persönlich mit meinen Schweizer Ohren und meinem Schweizer Hintergrund nicht schlimm.
Ja.
Ich finde, das ist ein interessanter Diskussionsimpuls, da sagt jemand, hey, Leute, ihr seid die Institution, die noch etwas zu den großen und letzten Dingen von Leben und Sterben zu sagen hat, bitte macht das wieder. Oder auch Hannah Bethke, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die hat bei Essay und Diskurs einen tollen Beitrag gehabt, die hat auch ein Buch veröffentlicht dieses Jahr. Es ist auch so ein Essay, der heißt «Vom Glauben abgefallen, Mut zur Christlichkeit statt Angst vor dem Zeitgeist». Finde ich zum Beispiel, da sind wirklich Beobachtungen drin und Anliegen drin, die ich sehr gerne ernst nehmen würde, auch wenn mich manchmal der Stil nervt, auch wenn ich diese Suffisanz fast unerträglich finde. Aber darüber sollte man eigentlich diskutieren können. Aber das andere, finde ich schon, geht wirklich so in Richtung einer schlecht gemachten Hetze.
Ja. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung, Julia Klöckner, CDU-Politikerin und jetzt, glaube ich, ganz frisch seit wenigen Wochen, wie sagt man in Deutschland, Präsidentin des Parlaments oder wie sagt man, des Bundestags oder ach, ich habe die Begriffe nicht drauf, aber die, es ist eine Topshot-Politikerin, die sich im Vorfeld kritisch geäußert hat, der Kirchentag und die Kirche solle nicht so politisch sein. Sie hat auch ein ganz banales Beispiel genannt. Es ging, glaube ich, nicht um Mülltrennung, aber es ging um irgendetwas relativ Unerhebliches.
Es war irgendein Ökologiebeispiel. Und ich finde, aber gerade als Bundestagspräsidentin mit einem CDU-Hintergrund ist das doch völlig okay, ich sage jetzt mal, diese Seite der Ellipse einzunehmen. Und ich finde auch nicht, dass sie das respektlos gemacht hat.
Nee.
Darüber muss man wirklich auch diskutieren können.
Und sie war mittendrin im Kirchentag, hat eine Bibelarbeit vor Tausenden von Leuten gehalten und durchaus auch beim Kirchentagsstammpublikum eine beträchtliche Basis. Also es ist eben, witzig ist, wenn du diese rechtspopulistische und auch evangelikal-fundamentalistische Kritik im Vorfeld des Kirchentags, wenn du dir das reinziehst, dann kriegt man den Eindruck, und ich kann mich erinnern, dass ich früher diesen Eindruck auch hatte, weil ich nur Idea gelesen habe. Und da kriegt man wirklich...
Hattest du wirklich mal Idea gelesen?
Ja, natürlich.
Also
natürlich,
du warst schon Idea-Leser.
Ja, absolut. Das war ja, ich meine, wenn man wissen wollte, was so abgeht, dann war das so das Trash-Blättchen, auf das man schon zurückgreifen
wollte. Okay, also quasi so der Blick der Evangelikalen.
Ja.
Die Bildzeitung der
FDP. Und da hätte man jetzt wirklich den Eindruck gewinnen können, dass der Kirchentag eine völlig durchgeknallte Truppe von linksradikalen KulturkämpferInnen ist. Also so Leute, die irgendwie mit blau gefärbtem Kurzhaarschnitt darauf bestehen, dass man sie fortan Dragon Queen nennt oder so. Und dann komme ich da an und ich will mich jetzt nicht drüber lustig machen, aber es ist einfach witzig gewesen, mit diesen Eindrücken dann an diesen Eröffnungsgottesdienst zu gehen und ich hatte fast ein Backflash. Ich stand direkt hinter dem Posaunenchor, irgendwie ein 100-köpfiger Posaunenchor. Das letzte Mal habe ich Posaunenchöre in meiner Krishona-Gemeinde in meiner Jugend gehört und es ist auch, ich habe auch sonst an ganz vielen Stellen ästhetisch, sprachlich, musikalisch, habe ich mich zurückversetzt gefühlt in meine Zeit in der pietistisch-evangelikalen Frömmigkeit. Also Posaunenchöre, wir haben nun danket alle Gott, haben wir gesungen. Wir haben sogar in dieser großen Menge haben wir im Kanon gesungen. Dann gab es so auch so ein bisschen übermotiviert grenzpeinliche Anmoderationen und so. Also auch die Gebetssprache und so, das war mir alles vertraut. Eigentlich aus meinen evangelikalen Zeiten. Es war natürlich jetzt die Predigt, wenn überhaupt was so gesagt wurde, war natürlich nicht mit diesem moralistischen Unterton, den ich jetzt gewöhnt war oder so, das überhaupt nicht, die Predigt von Evelyn sowieso nicht, aber ich meine jetzt mehr die Ästhetik und das Geschmäckle, das quasi rüberkommt, das war jetzt völlig, das war völlig überkreuzt mit der Kritik am Kirchentag, weil mich das eigentlich eher, ich muss auch sagen, so nach 17 Jahren ICF, Popkultur, Gottesdienste, High Performance, hochprofessionell produziert und so, hat mich das eher erinnert an frühere Zeiten, so ganz sehr beschaulich. Es war sehr fromm, es war auch auf weiten Strecken ziemlich harmlos. Ich meine das jetzt nicht bösartig, sondern so, da waren wirklich Leute zusammen, da hätte man mit aller Fantasie nicht drauf kommen können, dass die jetzt am Untergang des christlichen Abendlandes mitarbeiten.
Wirklich nichts. Ja. Das hättest du gar nicht damit hören. Und das ist also etwas, was ich jetzt aus der Distanz, wenn ich Berichte darüber gelesen habe, wirklich einfach schon nur vom Lesen der Berichte mich drüber aufgeregt habe. Also wenn ich quasi die Ebene nehme, was wird an Fakten geschildert. Dann wird eigentlich geschildert, Luisa Neubauer tritt da auf, aber auch andere treten da auf. Es gibt ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Auch Julia Klöckner, die für ziemlichen Widerspruch im, ich sage jetzt das mal so flapsig, kirchlichen Establishment gesagt hat, tritt auf und hat eine große Zuhörerin, Zuhörerschaft und auch viel begeisterte Zustimmung. Und dann, und das ist jetzt eben das, was ich so perfid finde an diesen Art von Journalismus kommt so. Auch mit einem anderen Prominenten wollten Jugendliche gerne fotografiert werden, mit Leonard Jäger, der blonde 24-Jährige, dessen YouTube-Kanal Ketzer der Neuzeit 500.000 Menschen abonniert haben, filmt mit seinem Kameramann den Kirchentag. Kritiker rechnen ihn dem stramm rechten bis verschwörungstheoretischen Spektrum zu. Nicht nur junge Männer, auch eine Gruppe junger Mädchen posiert mit ihm.
Krass.
Das ist so distanzierend, quasi, ja, es gibt Kritiker, die verorten ihn da. Nein, ich meine, schaut euch mal diese Reportage von Thilo Mischke an, wo du ja übrigens auch den Vorkopf, was das für ein Typ ist. Das sind nicht irgendwie ein paar Kritiker finden, der ist vielleicht ein bisschen am rechten Rand, sondern das ist wirklich einfach rechte Propaganda-Scheiße.
Ja, der ist so hart drüber, dass
der ist so jenseits, oder? Und dann zu sagen, ja, es gibt aber Jugendliche und sogar Mädchen, die sich mit ihm fotografieren lassen, rückt doch den in ein ganz anderes Bild, als würde er quasi zu der Pluralität dieses Kirchentags eigentlich dazugehören sollen, aber die Abtreibungsgegner will man ja dann nicht. Und nicht mal das stimmt. Man kann ja auch am Kirchentag selbst eine kritische Haltung zu Abtreibung haben, aber es geht doch darum, dass man das nicht sich auf ein Plakat schreibt und Menschen beleidigt, Menschen verunglimpft und etwas, was ein seelsorgerliches, was ein heikles Thema ist, was für Menschen existenziell ist, zu einem politischen Kampfplatz macht.
Ja, ja.
Und dass die NZZ sich da wirklich erblödet, sowas zu drucken,
ja,
kann ich aber jetzt anders als bei diesem Podcast oder bei ihm selbst, kann ich das wirklich nur noch unter bösartig und konstruiert rechnen.
Ja, voll. Mir tut das natürlich doppelt weh, weil ich die NZZ früher sehr geschätzt habe.
Also ich schätze sie für ganz vieles immer noch.
Ja, wirklich. Aber jetzt, ich finde, da ist wirklich eine Entwicklung nach rechts passiert, die der intellektuellen Fallhöhe wirklich nicht gut getan hat. Und man muss auch sagen, ich check nicht, die ganzen evangelikalen und fundamentalistischen KritikerInnen des Kirchentags, die pissen sich ja an die eigenen Füße. Ich check's gar nicht. Das sind ja in der Messehalle, in der wir unseren RefLab-Stand hatten, zusammen mit Yid und Ruach jetzt, Grüße gehen raus. Übrigens war toll, die Leute auch mal live kennenzulernen. Aber das sind in derselben Halle, da war IDEA mit dabei, die haben einen Stand. Da waren auch Organisationen, die quasi für, wie sagt man, ich weiß nicht, wie die heißen in Deutschland, aber so gegen Abtreiben oder für den Schutz des Lebens und so. Da war alles, da waren Missionswerke, da war alles Mögliche dabei, das eigentlich die ganzen Kritiker auch in meiner Facebook-Timeline eigentlich gut finden müssten. Also da fragt man sich, wie kann man Linien so klar ziehen wollen, wenn sie am Kirchentag selber programmatisch unterlaufen werden. Also ich check das nicht, aber ich kann eigentlich daraus nur den Schluss ziehen, dass man mit solchen Abgrenzungen an seiner eigenen Identität arbeitet. Dass diese Leute, Jasmin und Jana und andere auch mir bekannte Pastoren haben diese Videos geteilt, dass man damit ein Stück weit die eigene Identität schärft an der Abgrenzung gegenüber dieser Mainstream-Kirche, die irgendwie, wenn überhaupt, nur noch lauwarm glaubt oder sogar bereits dem falschen Lager angehört.
Ja, das glaube ich schon auch. Und ich finde das nochmal was anderes bei diesen Influencerinnen, Influencern, als wenn dann eine Zeitung wie die NZZ quasi auch nochmal dieselbe Kerbe schlägt, weil da glaube ich einfach, die wissen es eigentlich besser.
Ja, und vor allem, wenn sie den Ketzer der Neuzeit so quasi neutral als kritische Stimme einführen. Aber Leute, der Typ, also abgesehen davon, dass er mit Trump irgendwelche Selfies postet und so, hat er sich in einer Art und Weise fremdenfeindlich, menschenverachtend, ableistisch und so weiter geäußert. Also das ist jetzt wirklich...
Das ist übrigens etwas, was wir auch finden bei Liebe zur Bibel und bei Jana Heiholder in der letzten Zeit, oder?
Ah ja.
Das ist wirklich in ein Recht abdriftet, wo ich nicht mehr sagen würde, das ist einfach unpolitisch. Dann würde ich sagen, nein, das gehört genau zur DNA dieser Art von Christentumsverständnis.
Ja, ja. Und das ist, also politisch ist das natürlich, also würde ich sagen, rechter Flügel AfD dann, was die bringen. Genau. Also,
oder dann auch solche Titel. Und jetzt kann man sagen, natürlich, das ist vielleicht ein Meinungsbeitrag oder so, aber wenn man dann schreibt, Gender-Theorie statt Heilsbotschaft, dann finde ich einfach, das macht schon eine völlig beschissene Alternative auf, ja. Oder? Also wenn ich das jetzt wirklich mal versuche, theologisch zu verstehen, muss ich doch sagen, natürlich soll es am deutschen evangelischen Kirchentag um Jesus Christus gehen. Darauf könnten wir uns wahrscheinlich alle verständigen. Und jetzt müsste man aber sagen, ja, also okay, was wollen wir jetzt tun? Wollen wir ein Bild malen von ihm oder wollen wir einfach nochmal alle die Bergpredigt laut vorlesen? Also was machen wir denn jetzt? Da könnte man ja schon auf die Idee kommen, und die finde ich total naheliegend und auch total protestantisch, dass man sagt, lass uns doch mal über das Reich Gottes sprechen. Ja. Was würde denn das Reich Gottes bedeuten? Und da ist doch dann die Frage nach Gendergerechtigkeit, nach Ableismus, nach Rassismus, sind doch dann nicht Themen, sondern sind doch genau aktuelle Kontexte, unter denen man die große Frage der Gerechtigkeit im Reich Gottes besprechen kann.
Ja. Ja.
Also es ist doch völlig absurd, dann zu sagen, ja, das gehört da nicht dazu, das ist nicht Evangelium. Ich meine, Evangelium ist nichts anderes als der Satz zu sagen, das Reich Gottes ist angebrochen, es ist da und es kommt.
Ja.
Das ist das Evangelium, oder? In kürzest Form. Und dann zu sagen, ja, und deswegen dürft ihr jetzt nicht über Ökologie und nicht über soziale Gerechtigkeit und nicht über Frauenrechte und nicht über Gendergerechtigkeit sprechen, das ist ja ein kompletter Widerspruch in sich selbst.
Ja, und vor allem eben, es geht ja bei diesen Anliegen, es geht ja um Menschen. Und dem Evangelium geht es um Menschen. Also ich denke, das ist doch nicht schwer zu denken. Also, und es gab ja noch eine besondere Aufregung, lass mich das noch sagen, um eine Veranstaltung. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie betitelt war, aber es gab eine Veranstaltung für Kinder aus, ich glaube, People of Color, mit People of Color Hintergrund, so, also für People of Color Kinder gab es eine Veranstaltung, die ihre Erfahrungen mit Rassismus und mit Ausgrenzung zum Thema machte und versuchte ihnen quasi dabei zu helfen, so. Und in dieser einen Veranstaltung von 1500 wurde gesagt, es sind quasi ausschließlich Kinder, People of Color Kinder in dieser Veranstaltung.
Was vielleicht die Idee sein könnte, damit das ein Schutzraum ist, wo die sich sicher fühlen.
Ja, natürlich. Und sie gemeinsame Erfahrungen teilen. Genau. Ja, was wird daraus? Ich meine, man kann sich's nicht ausdenken, aber jetzt kommen natürlich recht konservative Kulturkämpfer, stürzen sich auf diese Veranstaltung und sagen, da haben wir es, da dreht sich der Rassismus um. Und oh, jetzt Gott. Wird quasi gegen die weißen Kinder dürfen nicht teilnehmen an einer Veranstaltung, die werden programmatisch ausgeschlossen.
Das ist nicht wahr.
Ja, ja, wirklich. Und ich denke, hat es euch jetzt wirklich im Strahl ins Gehirn geschissen? Das ist so wie
der mühsame Typ, der nicht mit seiner Rolle klarkommt, den Bierbauch vor sich her trägt und wütend ist, dass er nicht zum Schwangerschaftsturnen gehen darf.
Ja, ja, genau. Oder, ja, also, genau. Oder, exakt. Oder derjenige, derjenige, der sich irgendwie in eine Selbsthilfegruppe für Opfer von Missbrauch schleicht und quasi nicht versteht, warum man ihn ausgrenzt, obwohl er selbst gar keinen Missbrauch erlebt hat. Denke ich, also Leute, das ist doch nicht schwer zu verstehen. Jetzt hier von umgekehrtem Rassismus zu sprechen, ja, seid ihr noch bei Sinnen?
Haben Sie wirklich gesagt, umgekehrter?
Ja, also irgendwie, seid ihr noch bei Sinnen? Das ist doch wirklich, das war, lass mich noch kurz. Darf ich das noch? Ich habe einen Text gefunden, nur ein kurzes Zitat. Ich kenne den nicht, Christian Nürnberger, Journalist, evangelischer Theologe. Ich habe das auf Facebook gesehen und gedacht, das ist so treffend und mit spitzer Zunge auch. Ich lese nur einen Ausschnitt daraus.
Warte mal, und dann machen wir das so. Ich verzichte heute auf mein Amen zum Thema und dafür kriegst du das Amen und liest den Text von Christian Nürnberger vor.
Wollen wir das so machen? Sind wir schon auf der Ziege?
Ja, Manu, wir sind schon so weit. Manu, wir sind schon so weit. Aber lass mich kurz das Amen einspielen.
Amen!
Gut, also Christian Nürnberger schreibt unter anderem, abgesehen davon, dass ihr, also er spricht die Kritiker des Kirchentags an, dass ihr euch mal wieder einige wenige nicht repräsentative Einzelveranstaltungen aus 1500 ausgesucht habt, um eure Häme über die evangelische Kirche auszugießen, sind genau diese Themen die richtigen in einer Zeit, in welcher der Präsident des mächtigsten Landes der Welt zum großen Halali auf Schwule, Lesben und Transpersonen bläst, Wörter verbietet, die mit Diversity zu tun haben, Frauenverächter hofiert, den Armen dieser Welt die Hilfe für Essen und Gesundheit streicht, Lügen über den Klimawandel verbreitet, eine Politik betreibt, die das Klima weiter anheizt und Migranten einfangen lässt wie Tiere, um sie in Gefängnisse zu verfrachten oder außer Landes zu deportieren. Wenn euch die Sorge um das Seelenheil der Menschen tatsächlich so umtriebe, wie ihr uns glauben machen wollt, dann wärt ihr auf diese Kirchentagsveranstaltung gegangen und hättet euch von den betroffenen Menschen angehört, wie sie sich fürchten vor den Aggressionen, den Beschimpfungen, dem Hass, den Gewalttaten, die ihnen täglich widerfahren und welche Seelenqualen es ihnen bereitet, verlacht, verächtlich gemacht und bedroht zu werden. Wenn ihr nur 10 Meter gerade herausdenken würdet, würdet ihr einsehen, dass der Klimawandel nicht nur die einzelne Seele, sondern den ganzen Menschen bedroht, seinen Leib, seine Gesundheit, seine wirtschaftliche Existenz, und zwar weltweit. Und da haben wir über die bedrohten Tiere noch gar nicht geredet. Und wenn ihr nur 2 Minuten nachdenken würdet, bevor ihr mit euren echten oder gespielten Empörung und billigen Beifall heischt, würdet ihr vielleicht gewahr werden, dass es ehrenvoller sein könnte, seine Stimme gegen die Trumps, Putins, Erdogans und Diktatoren dieser Welt zu erheben, als gegen die vielen Haupt- und ehrenamtlichen Helfer der Kirchen, die sich täglich um die Seelen derer kümmern, die von vielfältigen Problemen gebeutelt werden.
Dafür gibt's einen ganz herzlichen Applaus. Ja, Manu, danke. Das ist wirklich eine super, super gute Response. Und manchmal muss man was vorlesen, wenn man selbst nicht besser sagen kann. Bin ich froh, hast du es mitgebracht. Manu, was wird uns in den vorletzten Dingen, bei den nicht ganz großen Fragen, vielleicht bei der Agenda, die wir diese Woche haben, noch so beschäftigen? Ich weiß schon von einem gemeinsamen Termin, den wir haben werden, nämlich am Donnerstag. Hast du dir den eingetragen?
Ja, wir werden diese Woche Donnerstag uns unterhalten mit Cheyenne McKay. Wir haben nämlich mit ihr einen Podcast-Workshop gemacht vor einigen Wochen, einen ganztägigen Workshop. Das ist die Frau hinter der Podcast-Schmiede, also absoluter Podcast-Profi. Und sie wird mit uns über Ausgeglaubt sprechen und was wir an dem Podcast noch verbessern könnten. Und ich hoffe, wir müssen uns nicht fürchten vor dem Gespräch.
Also wenn es besser wird, dann könnt ihr Cheyenne danken. Ja. Ich freue mich da richtig drauf. Weil das Ding ist ja, wir machen das jetzt schon 4,5, 5 Jahre.
5 Jahre,
also 5 Jahre, oder? Und irgendwann hat sich halt das Ganze so eingespielt und alles ist selbstverständlich und man macht es, wie man es immer macht. Und ich freue mich sehr auf diesen Blick von außen, auch mal zu hören, wie das jetzt bei ihr ankommt. Sie hat ja, glaube ich, nicht irgendwie einen theologischen Background oder sowas. Also die wird sich ausgeglaubt so ähnlich anhören wie vielleicht ein Laber-Podcast oder ein Politik-Podcast oder irgend sowas, oder?
Genau, die ist Journalistin und die wird uns jetzt hoffentlich entscheidend weiterhelfen.
Ja, und vielleicht kann sie dir ja auch echt helfen, noch ein bisschen besser zu werden, auch in diesem Podcast.
Das ist toll. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Stefan.
Nein, ganz ehrlich, ich freue mich darauf und finde das super, dass das RefLab das organisiert hat. Ihr habt das, glaube ich, für viele Podcasts organisiert.
Ja, für die allermeisten kriegen sogar ein individuelles Coaching und Auswertungsgespräch und eben die Podcast-Weiterbildung, dieser Workshop war für alle PodcasterInnen von RefLab. Das war schon sehr, sehr gut, sehr spannend, sehr einsichtsreich. Also, ja,
wir sind selbst nicht dabei.
Du konntest nicht dabei sein.
Du hast mich dann gebrieft, hast ganz fleißig Notizen gemacht. Ja. Und ein Teil, das kann man ja schon sagen, ist jetzt so ein bisschen dieser neue Rhythmus, den wir im Podcast drin haben. Also mit unserem Stoßgebet, mit dem Halleluja, mit dem Thema der Woche, mit dem Abend. Namen und so. Und ich glaube, mir macht das jedenfalls Spaß bis jetzt. Die ersten Feedbacks, die ich dazu erhalten habe, waren sehr wohlwollend, sehr freundlich. Also man hat so gesagt, einige Insider haben geschrieben, es ist so langsam eine Mischung zwischen dem, was ihr hattet bei Schall und Rauch und Ausgeglaubt.
Ja, genau. Schall und Rauch, das ist noch so ein Nostalgieprojekt. Diejenigen, die das noch kennen, wissen, wovon wir sprechen. Die anderen haben es verpasst.
Ja, aber auch nur was auf Schweizerdeutsch. Aber ja, ich finde, das ist auch so. Und vielleicht könnten wir ja dazu eine kleine Umfrage machen. Also gefällt das neue Format so, wie es jetzt ist? Oder sollten wir wieder einfach drauf loslabern, ohne lustige Zwischenjingles und so was? Da muss ich meine ganzen Farben und Knöpfe, die ich jetzt vor mir habe, halt wieder löschen. Das kann ich auch tun. Aber gebt uns doch dazu vielleicht ein Feedback. Wir könnten das auf Spotify am einfachsten fragen, oder?
Ja, da kann man Umfragen einrichten und sonst schreibt ihr uns einfach.
Genau. Ja. Super. Yo, hey, toll, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du uns gerne folgen. Du weißt sicher, wie das geht.
Und eine Bewertung hinterlassen.
Ja, genau. Also eine positive Bewertung.
Eine positive Bewertung.
Ja. 5 Sterne. Wenn du dich aufgeregt hast, dann schau doch beim Ketzer der Neuzeit vorbei. Da gibt's was für dich. Und sonst freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung, weil das hilft auch anderen, dass sie uns leicht finden. Jetzt wollen wir uns einfach verabschieden. Tschüss, viel Glück, viel Segen und bis in einer Woche genau dort, wo du Zeit hast für uns.
Tschüss.
RefLab.